In our study last week, we finished Hebrews chapter 4.
In unserer vorigen Lehreinheit kamen wir bis ans Ende von Hebräer 4. Es ging darum, wie man in die Ruhe Gottes eingeht. Ich verwies auch am Ende der Lehreinheit auf ein Gebet in eurer Studienhilfe, mit dessen Hilfe ihr eine konkrete, persönliche Entscheidung treffen konntet. Ich frage mich, wer von euch davon Gebrauch gemacht und diese Entscheidung getroffen hat. Ruth und ich unterhielten uns gerade eben. Sie sah in den Spiegel, wie es Frauen manchmal tun. Nicht, dass Frauen die einzigen wären, die das tun, aber sie sagte, es ist schon lustig, aber ich sehe eigentlich gar nicht müde aus, obwohl ich so schwer gearbeitet habe. Wir machen derzeit Überstunden wegen einem Buch, das wir recht bald beim Verleger abgeben müssen. Sie sagte, ich sehe gar nicht müde aus. Ich erwiderte, hast du vergessen, dass du in die Ruhe Gottes eingegangen bist? Ich vertraue darauf, dass es einigen von euch genauso ergeht, nämlich, dass ihr in einer ganz neuen Art und Weise in die Ruhe Gottes eingegangen seid. Das ist nämlich eine ganz reale Erfahrung. Es ist Realität. Ruth und ich hätten uns ja beinahe beim Herrn beschwert, weil er uns, so wie es aussieht, so viel zu tun gibt. Ich hatte den Winter geplant und gedacht, ich hätte in etwa das Minimum an Zeit, das ich für die einzelnen Dinge benötige. Dann kam dieses Buch. Ich wusste, dass ich das Buch schreiben würde, doch der Verleger beschloss, dass er es bis zu einem bestimmten Datum haben wolle. Und weil ich den Eindruck habe, dass das Thema dieses Buchs sehr wichtig ist, einigte ich mich mit dem Verleger auf dieses Datum. Das war eine riesige zusätzliche Belastung für Ruth und mich. Ich möchte sagen, dass Ruth 2 Kapitel dieses Buchs schrieb. Wenn es rauskommt, könnt ihr raten, welche es sind. Als wir das dem Herrn vorlegten, sprach er, wie er das von Zeit zu Zeit tut, sehr klar und deutlich zu uns. Er sagte uns, dass er es sei, der unseren Zeitplan arrangiert habe, dass wir in seinem Willen sind und dass er dies zulasse, damit wir es lernen, nicht aus unserer eigenen Kraft oder unseren eigenen Fähigkeiten zu leben, sondern in seiner übernatürlichen Kraft und mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten. Ich habe im Laufe meines Christenlebens immer wieder festgestellt, dass Gott mir Aufgaben überträgt, von denen er weiß, dass sie meine Fähigkeiten übersteigen. Ich erinnere mich, wie ich 1958 oder 59 in Kenia in Ostafrika war. Damals war es meine Aufgabe, ein wissenschaftliches Labor aufzubauen. Es gibt 2 Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Das eine ist Wissenschaft, das andere ist Bauen. Aufgrund der Bestimmungen, die damals in Kenia galten, durften wir, die wir für die Verwaltung von Geldern verantwortlich waren, die für das Bildungswesen bestimmt waren, keine neuen Gebäude errichten. Wir durften lediglich vorhandene Gebäude umbauen. Da ich fast 6 Jahre lang in der britischen Armee gedient hatte, weiß ich ziemlich gut, wie man das Beste aus solchen Bestimmungen herausholt. Ich fand ältere Gebäude und baute sie in das um, was ich benötigte. Und schließlich baute ich auch dieses baufällige alte Gebäude, das früher einmal ein Schlafsaal gewesen war, in ein wissenschaftliches Labor um. Ich habe von Wissenschaft wirklich keine Ahnung. Ich stellte unter anderem fest, dass man, wenn man chemische Experimente durchführt, eine bestimmte Art von Abfluss benötigt, in dem verhindert wird, dass ausfließende Stoffe explodieren. Ich hatte keine Ahnung davon und es war gut, dass ich das herausfand, noch bevor der Bau fertig war. Und auch vom Bauen habe ich keine Ahnung. Ich sagte zu einem befreundeten Missionar, der schon eine lange Zeit dort gewesen war und viel wusste, ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen Sand und Sägemehl. Und er erwiderte, deshalb hat dir der Herr diesen Job gegeben. Wenn es jemals ein Labor gegeben hat, über das viel gebetet wurde, dann dieses. Ich erzähle all das zur Ehre Gottes. Etwa ein Jahr später empfahl die Frau von der Regierung, die für die Ausbildung von Lehrern zuständig war, allen Rektoren von Ausbildungsstätten für Lehrer, sich unser Labor anzusehen. Das war jedoch nicht unserer Klugheit zuzuschreiben. Lydia und ich standen in der Nacht vor der Fertigstellung des Labors auf, gingen hinunter und lackierten eigenhändig die Pulte im Labor, das nur nebenbei. Das Prinzip, das dahinter steckt, lautet, Gott wird dich gewissermaßen strecken. Das heißt, er wird dir Aufgaben geben, die deine Fähigkeiten übersteigen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob du diese Aufgabe selbst übernommen hast oder ob Gott sie dir gegeben hat. Doch wenn es geschieht, wenn es wirklich eine Aufgabe von Gott ist, dann darfst du nicht vergessen, dass er dich damit lehren möchte, dass du nicht dich auf deine eigenen Fähigkeiten verlassen sollst. Wisst ihr, wir gehen nicht in die Ruhe Gottes ein, indem wir jeden Monat Urlaub machen oder indem wir eine 5-Tage-Woche haben. Im Grunde hängt es von einer einzigen Sache ab, vom Glauben. Warum konnten sie im Alten Testament nicht in die Ruhe eingehen, erinnert ihr euch? Wegen ihres Unglaubens. Das war nur eine kurze Zusammenfassung und eine praktische Anwendung der Lehren, die wir aus Kapitel 4 zogen. Wenn ich an Kenia denke, kann ich mich gedanklich nur sehr schwer davon losreißen. Damals bildete ich Lehrer für afrikanische Schulen aus. Wir händigten unseren Lehrern Unterrichtsvorbereitungen aus und wer im Schulwesen tätig ist, kennt sowas. Am Ende jeder Unterrichtsstunde sah die Unterrichtsvorbereitung eine praktische Anwendung vor. Man musste also etwas machen, um sicherzugehen, dass die Schüler auch wirklich verstanden hatten, was man sie gelehrt hatte. Das eben war die praktische Anwendung der vorigen Lehreinheit, falls euch das nicht aufgefallen ist. Nun gehen wir weiter zu Kapitel 5. Ich werde die Passagen wiederum aus dem Stegreif, aus dem griechischen Urtext übersetzen. Ich hoffe, dass ihr wieder eure Studienhilfe vor euch liegen habt. Wir befinden uns auf Seite 4 der zweiten Studienhilfe. Hier heißt es im Zusammenhang mit dem ersten Vers, die Worte Gaben, Darbringen und das Hauptwort Opfer erscheinen zum ersten Mal. Beide Worte hängen zusammen. Lesen wir nun den Vers. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester ist im Namen der Menschen ernannt in Dingen, die Gott betreffen, damit er sowohl Gaben als auch Opfer für Sünden darbringe. Wir haben uns diesen ersten Vers an früherer Stelle bereits angesehen. Es wäre gut, wenn ihr in der ersten Studienhilfe noch einmal Seite 22 aufschlagen könntet. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht allzu sehr, aber da heißt es ganz oben Anhang zu Kapitel 2 und dann geht es los mit dem Bild des Hohepriesters im Alten Testament und als nächstes wird Hebräer 5,1 zitiert. Und es heißt hier, ein Priester hat die Aufgabe, den Menschen zu einer dauerhaften Beziehung mit Gott zu verhelfen. Zu diesem Zweck tut er zwei Dinge. Im Namen der Menschen Opfer darbringen und im Namen Gottes Geschenke bzw. Gaben annehmen. In diesem Zusammenhang wies ich auf zwei Dinge hin, die immer und immer wieder im Hebräerbrief erwähnt werden, nämlich dass Gott nur dann eine dauerhafte, anhaltende Beziehung zu Menschen unterhält, wenn diese zwei Bedingungen erfüllen. Nämlich, erstens, es muss einen Priester geben, zweitens, es muss einen Bund geben. Ohne Priester und ohne Bund kannst du in einem Augenblick der Krise oder in einer Notlage zu Gott kommen, aber du wirst keine permanente, dauerhafte Beziehung mit Gott haben, weil dies mit der eben genannten Bedingung verknüpft ist, die ausnahmslos Gültigkeit hat. Ich denke, vielen von euch dürfte klar sein, dass dies in Bezug auf einen Bund gilt. Ich denke, einigen dürfte es neu sein, dass dies auch in Bezug auf einen Priester gilt. Das Einzigartige an der Offenbarung des Hebräerbriefs besteht darin, dass sie uns Jesus als unseren Hohepriester zeigt. Im Neuen Testament ist oft die Rede vom Opfer, das gebracht wurde, doch der Hebräerbrief ist der einzige Teil des Neuen Testaments, in dem der Priester dargestellt wird. Ein Opfer ohne Priester ist unmöglich. Es muss einen Priester geben, damit das Opfer gebracht werden kann. Die Offenbarung dieses Briefs übersteigt deshalb in vielerlei Hinsicht den Rahmen, der uns in unseren sogenannten charismatischen oder evangelikalen Kreisen vertraut ist. Dasselbe gilt für die katholische Kirche oder andere liturgische Formen des Christentums. Das ist ein Bereich, der meiner Beobachtung nach von den allermeisten Christen und Gemeinden unserer Zeit fast völlig übersehen wird. Nun zurück zu Hebräer 5,1. Ich habe die Stelle bereits übersetzt. Beachtet die zwei Dinge, mit denen der Priester befasst ist: Gaben und Opfer. Ohne Opfer kann man sich Gott nicht nähern. Ohne Priester kann man Gott keine Gaben bringen. Man kann nicht einfach so zu Gott hingehen, ihm etwas in die Hand drücken und sagen: Hier, nimm. So nähert man sich Gott nicht. Nun weiter in Vers 2. Der hohe Priester, der aus den Menschen genommen ist, muss Folgendes können. Es heißt: Wobei er sanftmütig zu handeln vermag mit den Unwissenden und jenen, die in die Irre gehen, da auch er selbst von Schwachheit umgeben ist. Ich denke, in den moderneren Übersetzungen heißt es: Da auch er selbst der Schwachheit unterworfen ist oder mit Schwachheit behaftet ist. In der King James Bibel heißt es: Mit Schwachheit umgeben, und das stimmt genau mit dem griechischen Original überein. Ich habe darüber nachgedacht, wie man das Wort, das hier mit sanftmütig handeln wiedergegeben wird, anders übersetzen könnte, um seiner Bedeutung noch besser gerecht zu werden. Ich denke, man könnte auch sagen, sanft reagieren oder nicht überreagieren. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch zum Priester kommt und sagt: Ich habe gestohlen, dann ist der Priester manns genug zu wissen, dass er selbst auch in der Lage wäre zu stehlen. Und deshalb sagt er nicht zu diesem Menschen: Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben. Vielmehr wird er selbst daran erinnert, dass er selbst dieser Mensch hätte sein können. Und deshalb weiß der Priester, den Gott für uns ernannt hat, was es heißt, Mensch zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr Eltern nicht schon das eine oder andere Mal von eurem Niveau her so weit über euren Kindern gestanden seid, dass diese unmöglich zu euch kommen und euch von ihren Problemen erzählen konnten. Das gilt sicher nicht für alle Eltern, aber das ist ein Fehler, den Eltern häufig machen. So hatte ich es schon öfter mit jungen Leuten zu tun, die zu mir kamen, um Befreiung zu erlangen. Und dabei bekannten sie mir die schrecklichsten Dinge. Und dann sage ich eben oft zu ihnen: Ich möchte dir was über Gott sagen. Gott kann man nicht schockieren. Gleichgültig, was du mit mir oder ihm sagst, Gott wird nicht schockiert darüber sein. Deine Eltern vielleicht schon, deine Freunde vielleicht auch, aber Gott nicht. Und das ist der Punkt, der hier deutlich wird. Dieser hohe Priester wird über dein schlimmstes Bekenntnis niemals so schockiert sein, dass er dir nicht helfen würde. Das liegt daran, dass er zu sich selbst sagen kann: Ich stehe hier auch nur in der Gnade Gottes. Je länger ich selbst im geistlichen Dienst stehe, desto weniger schockiert mich, was ich zu hören bekomme. Vor 20 Jahren hätte ich einige Dinge, die ich über Menschen in Gemeinden zu hören bekomme, nicht glauben können. Ich habe festgestellt, dass unter Christen Inzest nichts Außergewöhnliches ist. Ich möchte hier nicht übertreiben, aber ich habe wohl schon mehrere Dutzend Mal Menschen bekennen hören, sie hätten Inzest begangen. Auch Homosexualität ist im Leib Christi weiter verbreitet, als wir es wahrhaben wollen, manchmal sogar unter Leitern. Wenn ich das vor Jahren gehört hätte, wäre ich wahrscheinlich explodiert. Doch ich habe erkannt, dass Sünde Sünde ist. Man darf sie nicht gutheißen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu verdammen. Wir haben einen Hohepriester, der uns nicht verdammt. Weiter in Vers 3 mit der Beschreibung des Priesters. Und aus diesem Grund, also wegen seiner Schwachheit, ist er verpflichtet, wie für die Menschen, so auch für sich selbst Opfer für Sünden zu bringen. Wenn ein Priester aus der Ahnenreihe Aarons im Alten Testament mit der Frage der Sünde konfrontiert war, fing er stets damit an, dass er sein eigenes Sündopfer brachte, bevor er ein Sündopfer für die Menschen brachte. Dadurch erinnerte er sich ständig daran, dass er selbst der Sünde unterworfen war. Vers 4. Und niemand nimmt diese Ehre für sich selbst, sondern nur jemand, der von Gott berufen wurde, so wie Aaron. Diesen Punkt müssen wir auf uns wirken lassen, vor allem aufgrund der Gegebenheiten unserer heutigen westlichen Kultur. Es gibt viele Dinge im geistlichen Leben, die nicht mit demokratischer Abstimmung entschieden werden. Niemand hat seine Stimme für Aaron abgegeben. Gott hat ihn ausgewählt. Er bat niemand um Zustimmung und legte die Sache auch keinem Komitee vor. Er hat einfach gesagt, Aaron ist der hohe Priester. Als dessen hohe Priestertum von den Anführern der anderen Stämme in Frage gestellt wurde, sagte Gott, wir werden diese Angelegenheit ein für allemal regeln. Die Anführer aller Stämme sollten ihre Stäbe in die Stiftshütte bringen und vor die Bundeslade legen. Dann sagte er zu Mose, geh nach 24 Stunden noch einmal hinein, hole die Stäbe heraus. Jeder Stammesführer hatte seinen Namen auf seinem Stab eingraviert. Als Mose hineinging, hatte ein einziger Stab zu knospen begonnen, geblüht und binnen 24 Stunden Mandeln hervorgebracht. Es war der Stab, auf dem der Name des von Gott erwählten Hohepriesters Aaron eingraviert war. Gott sagte, damit ist diese Sache erledigt. Es wird in Zukunft über diese Frage keine Diskussion mehr geben zwischen euch. Ich denke, es ist sehr wichtig für die Christen unserer Zeit, sogar für Leute wie uns, dass wir es lernen zu erkennen, in welchen Fällen nicht wir die Entscheidungen treffen und auch nicht die Gemeinde über Entscheidungen abstimmt. Unsere Gemeinde hier ist lediglich ein Beispiel, aber ich glaube nicht, dass die Leiterschaft dieser Gemeinde zur Wahl steht. Jeder, der das glaubt, hat Gott in diesem Punkt vollkommen falsch verstanden. Wenn sich ein Leiter falsch verhält, wie es bedauerlicherweise von Fall zu Fall geschieht, gibt es biblische Möglichkeiten, die Situation zu regeln. Doch die Einsetzung von Leiterschaft ist Gottes Angelegenheit. Ich hatte vor etwa 2 Jahren mit einer sehr schmerzlichen Situation zu tun. Ich möchte nicht so über die Angelegenheit sprechen, dass jeder weiß, wen ich meine, aber ich hatte es mit einem jungen Mann zu tun, viel jünger als ich, und er war Leiter einer Gemeinde, die früher als Gemeinde floriert hatte. Doch durch sein Fehlverhalten und durch seine Verantwortungslosigkeit ging alles schief, angefangen mit seinem eigenen Leben, seiner Familie und dann schließlich auch mit den Leuten, um die er sich hätte kümmern sollen. Ich hatte diesen Mann jahrelang betreut. Schließlich musste ich zu dieser Gemeinde gehen, ein Treffen mit den Leitern anberaumen und im Detail auf die verschiedenen Dinge eingehen, die sich ereignet hatten. Dann musste ich sagen, ich könne diese Gemeinde nicht länger betreuen, solange sie von diesem Mann geleitet wird. Ich legte die Angelegenheit den anderen Ältesten vor, sie waren nicht meiner Meinung und stellten sich auf die Seite des Leiters. Doch erst doch etwa 6 Monate später änderten sie ihre Meinung. Natürlich mache ich mir Sorgen darüber, ob ich vielleicht meiner Verantwortung, diese Gemeinde richtig zu betreuen, nicht gerecht geworden war. Manche Leute deuteten an, so etwas hätte nie geschehen dürfen. Ich selbst wünschte natürlich, es wäre nie geschehen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit ich es hätte verhindern können. Als ich darüber nachdachte, wurde mir eines klar. Nicht ich war es, der diesem Mann die Verantwortung für diese Gemeinde übertragen hatte, es war Gott gewesen. Gott hatte das getan. Das steht ohne jeden Zweifel fest. Rein menschlich gesprochen war ich vielleicht die einzige Person, die das hätte rückgängig machen können. Leiterschaft ist also ein sehr ernstes Thema. Betrügt euch bitte nicht selbst mit der Vorstellung, dass ihr die Leiter über Gottes Volk einsetzt. Es ist nicht eure Wahl, es ist Gottes Wahl, so wie es auch bei Aaron war. Das bedeutet nun nicht, dass ein Leiter tun kann, was er will, dann wird er ja zum Diktator. Geistliche Leiter tragen enorm viel Verantwortung. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch darauf hinweisen, dass wir Leiter nie vergessen dürfen, dass uns das Haupt der Gemeinde ständig zusieht. Diese ganze Sache widerspricht dem demokratischen Geist in der westlichen Welt von Grund auf. In der westlichen Welt ist es so, dass Leiterschaft ständig in Frage gestellt wird. Warum ist so und so unser Leiter? Die Antwort lautet, weil Gott ihn zu unserem Leiter gemacht hat. Und wenn Gott es nicht getan hat, können wir gleich einpacken. Ich denke hier noch an eine andere Situation, auf die ich nicht eingehen kann, aber Gott entscheidet sich nicht immer für das, was Menschen für wahrscheinlich halten. Und ich bin sehr froh darüber. Als ich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an die Universität von Cambridge zurückging, diesmal als Christ, stellten einige der Christen dort fest, dass ich mich bekehrt hatte, und sie sagten, wir hätten niemals geglaubt, dass dir sowas widerfahren könnte. Ich erwiderte, Ich bin froh, dass Gott mehr Glauben hatte als ihr. Wir machen weiter mit Vers 5. So hat auch Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hoherpriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das sind wieder zwei Zitate aus dem Alten Testament. Wir haben sie uns bereits angesehen, weil sie ja schon in Kapitel 1 auftauchten. Vielleicht sollten wir sie kurz wiederholen, damit wir uns daran erinnern. Psalm 2,7. Hier sehen wir vor uns den auferstandenen Christus, der auf dem himmlischen Berg Zion als König eingesetzt wird. Dann wird es in diesem Psalm prophetisch so dargestellt, als sage er, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Hier sehen wir also, dass der Vater den Sohn anerkannte. Wenn man sich die Beziehung Jesu zu seinem Vater näher ansieht, stellt man fest, dass nie Jesus die Initiative ergriff. Es war immer die Initiative des Vaters und seine Reaktion darauf. Das ist also das Zitat, der Vater sagt zu ihm, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Ich möchte euch noch eine andere Verweisstelle aus dem Alten Testament zeigen, nämlich Psalm 89. Auch das ist wieder ein sogenannter messianischer Psalm, also ein prophetisches Bild vom Messias. Gott spricht hier vom Messias. Es ist eine wunderschöne Stelle. Wir lesen ab Vers 25. Meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein, und durch meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. Ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Das heißt, er wird die Weltherrschaft haben. Nun hört zu. Er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Wenn wir diese Passage zusammen mit Psalm 2,7 betrachten, haben wir eine Unterhaltung im Himmel zwischen dem Vater und dem Sohn vor uns. Als erstes sagt der Vater zum Sohn, mein Sohn bist du, worauf der Sohn erwidert, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Ich möchte damit unterstreichen, und das stellt auch der Autor des Hebräerbriefs heraus, dass die Wahl und Einsetzung Gottes Sache war. Die nächste Stelle, die hier in Hebräer 5 zitiert wird, ist Psalm 110, 4. Hier sehen wir wieder den auferstandenen Christus, erhöht zur Rechten des Vaters. Und dann erklärt der Heilige Geist, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Wiederum trifft der Vater die Entscheidung und setzt ihn zum Priester ein. Weiter nun in Hebräer 5,7, einem sehr wichtigen Vers. Der, damit ist der Sohn, der hohe Priester, Jesus gemeint, der hat in den Tagen seines Fleisches Bitten und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und er ist um seiner Frömmigkeit willen erhört worden. Nun, Frömmigkeit halte ich hier nicht für eine besonders gute Übersetzung, wir werden gleich noch näher darauf eingehen. In den Tagen seines Fleisches, das heißt, während er noch auf Erden war, war Jesus ein Priester. Aber er war kein Priester des Stammes Levi. Als Priester musste er etwas darbringen, weil alle Priester etwas darbringen. Weil er aber kein levitischer Priester war, konnte er auch keine levitischen Opfer darbringen. Das wäre außerhalb der Ordnung gewesen. Welche Opfer brachte er in den Tagen seines Fleisches dar? Gebet, denn es heißt Bitten und Flehen. Mit einer Bitte bittet man um etwas, doch das Wort Flehen hat eine spezielle Bedeutung. Man fleht im Grunde nur um eines, nämlich um Erbarmen. Flehen heißt um Erbarmen bitten. Wenn ich mich nicht irre, werden in der griechisch-orthodoxen Kirche zu bestimmten Zeiten oder bei bestimmten Feierlichkeiten immer wieder die Worte Kyrie eleison wiederholt. Wie viele von euch haben diese Worte schon mal gehört? Sie bedeuten: Herr, erbarme dich. Christe eleison heißt: Christus, erbarme dich. Früher wehrte ich mich gegen so etwas und dachte, das sei nur ein nichtssagendes Ritual. Abgesehen davon mag ich den Geruch von Weihrauch nicht. Aber ich sage euch eins: Je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich, wie sehr ich das Erbarmen Gottes brauche. Wenn ich in einer Gemeinde wäre, wo diese Worte gesagt werden, würde ich sie aus ganzem Herzen mitsprechen: Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich. Erbarme dich meiner, dass ich nie so clever werde, dass ich dein Erbarmen nicht mehr brauche. Jesus brachte also Bitten und Flehen dar. Vergleichen wir hierzu Hebräer 13, 15. Durch ihn nun, also Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist dieselbe Art Opfer. Als Priester bringen wir keine Tiere dar, sondern wir bringen das Opfer des Lobes, der Bitten und des Flehens dar. Jesus ist darin unser Vorbild, denn genau das brachte er in den Tagen seines Fleisches dar. Dieser Vers hier ist sehr tiefschürfend. Er hat sie dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. In manchen Übersetzungen heißt es vom Tod, doch ich sage hier aus dem Tod. Was ist der Unterschied? Wenn man jemanden vom Tod errettet, bewahrt man ihn vor dem Tod. Doch wenn man jemanden aus dem Tod errettet, lässt man es zu, dass er stirbt, holt ihn dann jedoch wieder ins Leben zurück. Auf diese Weise erhörte Gott den Schrei Jesu. Er bewahrte ihn nicht vor dem Tod, sondern brachte ihn aus den Toten wieder zurück. Wir müssen noch einmal Psalm 89 aufschlagen, Vers 27. Der Vater spricht: Er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Hier spricht der Sohn zum Vater. Wodurch wurde der Vater der Fels des Heils für den Sohn? Durch eine ganz bestimmte Tat. Durch die Auferstehung. Er errettete ihn aus dem Tod, nicht vom Tod. So erhörte Gott, Vater, das Gebet Jesu. Zurück zu Hebräer 5, 7. Wir sind noch nicht fertig mit diesem Vers. Es heißt weiter, er sei erhört worden. Sein Gebet ist also nicht nur gehört worden, sondern es wurde erhört und akzeptiert. Um seiner Frömmigkeit willen. Mir gefällt das Wort Frömmigkeit nicht. Ich werde euch eine andere Stelle im Hebräerbrief zeigen, wo dieses Wort als Verb verwendet wird. Hebräer 11, 7. Durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Hier wird dieses Wort mit von Furcht bewegt übersetzt. Manchmal ist auch von heiliger Furcht die Rede. Ich denke, das ist eine gute Übersetzung. Es ist nicht Frömmigkeit gemeint, sondern heilige Furcht. Jesus war bestimmt von der Furcht des Herrn. Das beeindruckt mich. Wenn Jesus in der Furcht des Herrn lebte, wie können du und ich jemals ohne sie auskommen? Ich möchte euch im Zusammenhang damit eine Prophetie zeigen, eine weitere messianische Prophetie aus Jesaja 11, wo es heißt: Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Der Spross aus dem Stumpf Isais ist der Messias, Jesus. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das ist der in Offenbarung 5 dargestellte siebenfältige Geist. Der erste ist der Geist des Herrn. Das ist der Geist, der in der ersten Person von sich als Gott spricht. Dann folgen 6 weitere zu je 3 Paaren. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Das unmittelbare Resultat dessen, dass der Geist des Herrn auf ihm ruht, wird im nächsten Vers genannt. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Das ist eine ernste, wichtige Lektion. Wenn es eine Eigenschaft gibt, die meiner Meinung nach dem Volk Gottes unserer Zeit ganz besonders fehlt, dann würde ich ganz allgemein sagen, es ist die Furcht des Herrn. Das ist ein Beleg dafür, dass wir nicht wirklich vom Heiligen Geist geführt oder bestimmt werden, denn wo der Heilige Geist die Kontrolle hat, werden wir unser Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Wenn ihr mal eine Bibelarbeit machen wollt, dann nehmt euch eine Konkordanz und schlagt alle Stellen nach, in denen von der Furcht des Herrn die Rede ist. Ihr werdet staunen, wie viele es sind. Und ich glaube nicht, dass es im Leben eines Christen irgendetwas gibt, worauf größere Segnungen verheißen sind als auf die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn gereicht zum Leben, und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom Bösen. Das allein würde ja schon reichen, wenn es die einzige Verheißung wäre, aber es ist ja nur eine von vielen. Wer die Furcht des Herrn hat, wird zufrieden und gesättigt leben und nicht vom Bösen heimgesucht werden. Wenn du unzufrieden bist, ist das ein Beleg dafür, dass du die Furcht des Herrn nicht hast. Wie zeigte sich die Furcht des Herrn in den Gebeten Jesu? Gehen wir zurück zu Hebräer 5,7. Es heißt, er ist um seiner heiligen Furcht willen erhört worden. Wenn hier die Rede davon ist, dass Jesus mit starkem Geschrei und Tränen betet, woran denkt man dann unweigerlich an Gethsemane? Wir werden direkt auf Gethsemane verwiesen. Wenn wir wissen wollen, wie sich die Furcht des Herrn in den Gebeten Jesu ausdrückte, müssen wir nachlesen, wie sein Gebet in Gethsemane beschrieben wird. In Matthäus 26, Abvers 36 finden wir den ausführlichen Bericht dieser Ereignisse. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut genannt Gethsemane. Der Name Gethsemane bezeichnet eine Olivenpresse, in der die Oliven zertreten wurden, um das wunderbare Olivenöl aus ihnen herauszupressen. Damit das Öl heraustreten konnte, mussten die Oliven zertreten und in Stücke getreten werden. Das ist wichtig. Der Name ist kein Zufall. Gethsemane ist der Ort, an dem das Olivenöl aus dem Herrn herausgepresst wurde. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut genannt Gethsemane und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Das ist wirklich bewegend. Es berührt mich, dass er drei Männer dabei haben wollte. Was für eine Verantwortung, einer dieser drei Männer zu sein. Und wie sie doch versagten, indem sie einfach einschliefen. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter. Das ist ein Kennzeichen eines Leiters, er geht ein wenig weiter. Und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend, und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Es beeindruckt mich, dass Jesus diese Worte dreimal sagen musste. Meines Erachtens ist das keine bloße Wiederholung. Ich denke, als er es das dritte Mal sagte, wusste er, dass die Sache besiegelt war. Er musste es nicht noch einmal sagen. Habt ihr auch schon mal etwas mehr als einmal zu Gott sagen müssen? Gott, nimm mein Leben. Gott, nimm mein Leben. Gott, nimm meine Freundin, meinen Freund. Gott, nimm meine Freundin und meinen Freund. Gott, nimm meine Karriere. Nimm meine Karriere. Manchmal sind wir uns nicht sicher, ob wir es beim ersten Mal wirklich ernst meinten. Es ist nicht so, dass Gott uns nicht gehört hätte. Vielmehr geht es darum, dass wir an einen Punkt kommen, an dem wir wissen, dass wir keinen Schritt mehr zurückgehen können. Jesus wurde erhört wegen seiner heiligen Furcht. Ihr und ich, wir werden auch erhört werden, wenn wir dieselbe heilige Furcht haben. Wie äußert sich diese Furcht? Ganz einfach. Was müssen wir sagen? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weiter im nächsten Vers. Und er lernte, obwohl er ein Sohn war, von den Dingen, die er erlitt, den Gehorsam.